Herzlich willkommen zur Premiere des Podcasts Dein Rezept fürs Leben, einem Podcast mit viel Leidenschaft für die Pharmazie und einem großen Herz für das Bundesland Thüringen. Mein Name ist Danny und ich freue mich auf einen ganz besonderen Gast in unserem kleinen Podcaststudio. Er ist seit 29 Jahren Apotheker. Er ist seit 29 Jahren Inhaber einer Apotheke in der Thüringer Landeshauptstadt Erfurt und er ist seit 19 Jahren Präsident der Landesapothekerkammer Thüringen. Herzlich willkommen, Ronald Schreiber.
Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank.
2000 Apothekerinnen und Apotheker arbeiten in Thüringen. Und gerade weil es diese Podcast-Episode jetzt nicht so richtig widerspiegelt, der Großteil, nämlich über 70% sind Apothekerinnen. Was bewegte denn dich eigentlich, Pharmazie zu studieren?
Wenn ich ganz ehrlich sein soll, war die Pharmazie sicherlich nicht meine erste Wahl, weil ich musste mich in einer Zeit für ein Studium bewerben. Das war also in den Jahren 1984, 85, 86. Und als ich mein Abitur gemacht habe und zu der Zeit wollte ich eigentlich erst Geologie und dann Veterinärmedizin studieren, hat dann aber eine ganz andere Richtung genommen, weil es in meiner Familie Bekannte gab, die in der Pharmazie gearbeitet haben. Meine Oma, kann man ja sagen, hatte einen Bekannten, das war damals der Kreisapotheker, und ich komme nicht aus Thüringen, ich komme aus Sachsen, war damals der Kreisapotheker im Kreis Bischofswerda. Und der hat mich dann irgendwann mal mit ins pharmazeutische Zentrum genommen und hat mir Pharmazie gezeigt und hat mir gezeigt, dass es sehr vielfältig ist, dass es naturwissenschaftlich ist, dass alle naturwissenschaftlichen Richtungen, also Biologie, Chemie etc., Physik, eine Rolle spielen, dass man mit Menschen arbeiten kann, dass man Verantwortung trägt. Und das hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Und aufgrund dieses Praktikums, ich bin dann mal 2 Tage dort gewesen in Ferien, und aufgrund dieses Praktikums ist es dann eigentlich dazu gekommen, dass ich mich entschieden habe, Pharmazie zu studieren, was nicht so ganz einfach war in dieser Zeit, weil ein Studienplatz war schwer zu bekommen. Also bei den Männern war es damals so, dass also ein Bewerber, andersrum, 8 Bewerber auf einen Studienplatz kamen und bei den Damen waren es 14 Bewerber auf einen Studienplatz und die Chancen waren nicht so wirklich groß, aber ich habe es gemacht, ich habe mich beworben, obwohl man damals lieber gehabt hätte, wenn ich synthetische Chemie studiert hätte, weil das halt damals in die politische Richtung passte, gerade in Sachsen. Und das wollte ich aber nicht. Ich wollte nicht synthetische Chemie studieren. Und ich habe mich damals für Pharmazie entschieden. Es hat funktioniert, Gott sei Dank, muss ich heute sagen, weil ich bin sehr zufrieden damit. Und das ist eigentlich die Geschichte drumherum, warum ich zur Pharmazie gekommen bin. Und ich habe es nie bereut, ganz ehrlich.
Das klingt doch ganz wunderbar. Das geht offensichtlich mehreren so, denn in Thüringen sind es über 79% der Apothekerinnen und Apotheker, die in der öffentlichen Apotheke arbeiten, dass auch Zeiterfassung der Daten immer in dem Bereich 80%. Wir haben 15% der Apothekerinnen in Wirtschaft, Industrie und Verwaltung und 6% in den Krankenhausapotheken. Fakt ist, in allen diesen Bereichen wächst die Zahl der Apothekerinnen und Apotheker in absoluten Zahlen. Das zeigt, dass ganz offensichtlich dieser Beruf weiterhin attraktiv ist. Trotzdem haben wir in allen Bereichen in Mangelwelt offensichtlich zu wenige Apothekerinnen und Apotheker für das breite Aufgabenfeld gibt. Nun war wieder zu lesen, dass es eine Studie gibt oder eine Befragung von Studierenden, dass die öffentliche Apotheke nicht so interessant wäre. Mich macht das immer so ein bisschen wahnsinnig, weil die Fakten einsprechen eine andere Sprache. Also, dass man während des Studiums sich durchaus vorstellen kann, Industrie, dann hat man das Praktikum und plötzlich ist die öffentliche Apotheke doch ganz offensichtlich für 80% sehr, sehr interessant, ist eben nicht vom Tisch zu wischen bei all den Problemen, die es aufgrund der politischen Situation durchaus gibt. Stand es bei dir von Anfang an fest, öffentliche Apotheke, oder hat sich das auch so entwickelt nach und nach?
Bei mir hat sich das nicht entwickelt. Bei mir stand von Anfang an fest, es wird oder es muss, wenn überhaupt, öffentliche Apotheke sein. Nun gut, mit dem, was ich gerade erzählt habe, ist das sicherlich zu verstehen, weil ich von vornherein an öffentliche Apotheke herangeführt wurde durch dieses Praktikum und dieses einfach mal reinschnuppern in dieses pharmazeutische Zentrum. Ich kann das verstehen, dass man am Anfang des Studiums und gerade heutzutage, zu der Zeit, wo ich mich entschieden habe, war das deutlich anders, weil es deutlich weniger Apotheker auch in der pharmazeutischen Industrie gab, weil das war schon sehr erlesen. Und Apotheker, Wissenschaft, Industrie und Verwaltung, ja, die gab es natürlich auch in der ehemaligen DDR, aber das war eine Gruppe, die hatte man nicht auf dem Schirm. Nicht
sehr
wirklich. Das war sehr klein, die hatte man nicht auf dem Schirm. Und deswegen, zu der Zeit, wo ich mich für dieses Studium entschieden habe, stand eigentlich der Apotheker für öffentliche Apotheke. Punkt. Und nichts anderes. Und deswegen war für mich auch von vornherein klar, ich will in die öffentliche Apotheke, weil Kommunikation mit Menschen, vielfältiges Tagesgeschäft und genau das ist ja das, was wir heute immer noch haben, weil das hat sich ja nicht geändert. Die Menschen sind dieselben geblieben.
Du bist in Sachsen groß geworden, hast, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, in Berlin studiert.
Ja.
Irgendwas hat dich dann ins wunderbare Bundesland Thüringen geführt. Was war es denn? Die Liebe?
Die Liebe war es auch, ja, das ist richtig. Ich habe in, ja, komme aus Sachsen, stimmt. Ich habe in Berlin an der Humboldt-Universität Pharmazie studiert. Das wollte ich damals so, weil man hätte ja auch in Halle oder in Greifswald studieren können zu der Zeit. Aber nee, für mich stand halt im Fokus Humboldt-Universität Berlin, hat ja auch funktioniert. War einer der letzten Absolventen der Humboldt-Universität. Das ist ja dann wenige Jahre nach meinem Abschluss die Humboldt-Universität Pharmazie ja geschlossen worden, zugunsten der Freien Universität. Und es waren im Grunde zwei Dinge, warum ich nach Thüringen gekommen bin. Das eine ist natürlich, dass meine Frau aus Thüringen stammt und ich natürlich hierher gekommen bin. Und das andere war, dass auch so wie es heute immer noch ist, man ja ein praktisches Jahr machen muss. Und zu der Zeit, also Mitte der 90er Jahre, wo es noch scheinbar genügend Apotheker gab, war es nicht unbedingt so ganz einfach, einen Praktikumsplatz für dieses praktische Jahr zu bekommen. Und das hätte ich in Berlin machen können, aber es gab dann eine Entwicklung, dass eine Kommilitonin, die mit mir studiert hat, die ist in Berlin geblieben und die hatte eine Apotheke hier in Erfurt, wo sie ihr Vorpraktikum oder besser gesagt ihr, ja, Vorpraktikum hieß es damals, gemacht hat. Und dort bin ich nachher hingekommen und insofern war das eine sehr positive Verquickung der Dinge, weil meine Frau, wie gesagt, aus Thüringen stammt, ich dann hierher gezogen bin und dann natürlich auch eine Praktikumsstelle hier in Erfurt bekommen konnte und deswegen in Erfurt mein Praktikum gemacht habe und dann in Thüringen geblieben bin, was ich nie bereut habe.
Du bist direkt in die Selbstständigkeit gestartet. Ist das für dich das richtige Modell oder andersrum, warum hast du das gemacht? Also was war der Hintergrund?
Der Hintergrund, warum ich gleich in die Selbstständigkeit gestartet bin, war im Grunde auch der, dass es zu der Zeit, also Mitte der 90er Jahre, nicht unbedingt so einfach war, als angestellter Apotheker auch einen Job zu kriegen. Weil es damals noch viel, viel mehr, also viel, viel weniger Apotheken, ne, viel, viel mehr Apotheker, war ja kurz nach der Wende, gab. Und ich habe ganz viele Bewerbungen geschrieben nach meinem Praktikum, um als angestellter Apotheker zu gehen. Aber so richtig hat das alles nicht funktioniert. Und es gab dann die Chance, über einen Kontakt in Erfurt sich selbstständig zu machen mit einer Apotheke. Und als das eine nicht so richtig funktioniert, habe ich gesagt, na gut, dann machen wir halt das andere. Und dann springen wir halt ins kalte Wasser. Natürlich ist das ein Konzept, was man machen kann, was man auch heute noch machen kann. Nur fairerweise muss man heute auch sagen, ja, über die Entwicklung der letzten, kann ich ja sagen, 30 Jahre, 29 Jahre, ne, nächstes Jahr sind es 30 Jahre, mit der Entwicklung über die letzten 30 Jahre und mit dem Blick darauf sind die Zeiten natürlich deutlich schwieriger geworden. Und das, die Voraussetzungen, die man mitbringen muss, sind heutzutage ja vor allen Dingen, dass man gucken muss, wirtschaftlich ist ja sehr, sehr stark, mittlerweile sehr, sehr stark wirtschaftlich determiniert. Das hängt halt damit zusammen, dass wir über viele, viele Jahre eben doch nicht die Wertschätzung erfahren haben von der Politik und in der Gesellschaft, von den Patienten immer, aber eben nicht von der Politik. Und sich heute selbstständig zu machen mit einer Apotheke von null ist sicher schwieriger, als es damals war. Und das sieht man ja auch an den Zahlen. Es gibt ja kaum mehr Neugründungen, es werden immer mehr geschlossen und die meisten sind Übernahmen. Und Übernahmen dann auch ganz oft in Richtung Filiale und nicht mehr in Richtung Selbstständigkeit.
Nun hast du mehrere Funktionen. Wir werden auf den Präsidenten auch nochmal kommen. Aber jetzt, ich würde gerne nochmal beim Selbstständigen bleiben. Wie muss ich mir so den Tag eines selbstständigen Apothekers bzw. einer Apothekerin vorstellen. Ich vermute, der ist nicht immer langweilig gleich, sondern jeden Tag was anderes, jeden Tag andere Probleme. Und ich vermute auch, der wird von Apotheke zu Apotheke unterschiedlich sein. Was sind so die Dinge, die du denjenigen hören, die vielleicht überlegst, ob sie Pharmazie studieren, dann in die Selbstständigkeit gehen? Wie müssen sich so einen Alltag vorstellen?
Also ich will vorab sagen, dass ich bei allem, was man positiv und was man eben auch negativ einschätzen kann, immer sagen will, dass ich glaube schon, dass Apotheker oder Apothekerin zu sein einer der schönsten Berufe ist, den man haben kann, gerade wenn man so ein bisschen naturwissenschaftlich geprägt ist, einem sowas Spaß macht, man auch mit Menschen arbeiten möchte, wenn man kommunikativ ist, dann macht es Spaß. Und deswegen ist es heutzutage auch mit den ganzen Unbilden, die wir derzeit erleben, immer noch lohnenswert, Pharmazie zu studieren. Ja, wenn man selbstständig ist, ist natürlich das eine die Pharmazie und die war mir immer wichtig. Und das andere ist natürlich, ja, nun haben wir ja mit der Apotheke halt einen Gewerbebetrieb und der muss laufen. Und ich habe dann irgendwann so einen Leitspruch entwickelt, den man gut oder schlecht finden kann, aber am Ende des Tages ist halt die Pharmazie das eine und das andere ist, dass der Kühlschrank voll und die Wohnung warm sein muss. Und das ist natürlich auch eine Aufgabe und eine Verantwortung eines Chefs in der Selbstständigkeit, im Übrigen für jeden Chef in der Selbstständigkeit. Da kann ich jeden Beruf im Mittelstand nehmen, es ist immer wieder dasselbe. Und das ist natürlich auch eine der Tagesaufgaben, dass man sich halt damit beschäftigt, den Gewerbebetrieb an sich mit allem, was da dazukommt, mit allen Institutionen, mit allen Forderungen, die an einen gestellt werden, mit Meldepflichten etc., dass man es gewerblich am Laufen hält und natürlich, dass man es pharmazeutisch am Laufen hält. Und das eine bedingt immer das andere, dann auch mit. Und das ist wiederum auch spannend. Das muss einem Spaß machen, aber mir macht das Spaß und das führt natürlich dann dazu, dass, ja, der Tagesablauf eines selbstständigen Apothekers in der Regel nicht nach Stunden bemessen wird, sondern nach Arbeitsinhalten. Und wenn es noch nicht fertig ist, dann ist es eben noch nicht fertig. Und dann muss man es halt fertig machen, weil es gibt halt ja gewisse Normativen der Zeit, die man einfach erfüllen muss. Und so ist es halt ein Mix aus dem unternehmerischen Tun und dem pharmazeutischen Tun, wobei ich schon immer der Meinung war, dass wir uns ja alle in jeder Apotheke auch breit aufstellen müssen. Natürlich hat jeder sein Versorgungsgebiet und muss sich in seinem Versorgungsgebiet irgendwie einfügen. Wir haben uns halt in den vergangenen Jahren bestimmte Dinge nebenbei, wo wir gesagt haben, die Versorgung ist auch wichtig. Ich will einfach nur Substitutionstherapie mal ansprechen. Ich will Sterilherstellung ansprechen, wo wir sagen, dort ist genauso in der ambulanten Versorgung was zu tun, das können wir genauso pharmazeutisch tätig sein. Und so ist mir die Pharmazie neben dem unternehmerischen Tun eigentlich sehr, sehr wichtig, weil ich bin ja Apotheker geworden und habe ja nicht BWL studiert. Das hätte man auch machen können, wollte ich aber nicht. Und deswegen muss das auch drin sein und das ist auch drin. Und ja, und man muss arbeiten wollen und es muss Spaß machen. Mir macht es Spaß, auch nach 30 Jahren noch, auch wenn die Rahmenbedingungen nicht mehr so sind wie früher. Aber es ist trotzdem immer noch so, und dabei bleibe ich auch, dass ich also jedem empfehlen würde, Pharmazie zu studieren, weil egal, ob jetzt am Ende denn wirklich öffentliche Apotheke oder Industrie oder Wissenschaft, Industrie und Verwaltung, es macht Spaß.
Bevor ich nochmal zur Selbstständigkeit nachfrage, du hast den Begriff Substitutionstherapie genutzt für diejenigen Hörerinnen und Hörer, die vielleicht nicht tagtäglich oder noch nicht in der öffentlichen Apotheke stehen. Kannst du kurz erklären, was ihr dort macht und was da Inhalt ist?
Also Substitutionstherapie ist im Grunde um die Versorgung von Drogenabhängigen, die von ihrer Drogenabhängigkeit wieder weg wollen, die sich dann in entsprechende therapeutische Konzepte begeben und statt der Droge, die sie halt auf der Straße oder sonst wo kaufen müssen, die halt schmutzig ist, die halt ein Risiko hat, auch daran zu versterben, das muss man einfach mal so sagen, die sich halt entschieden haben, nee, das kann halt nicht mein Lebensinhalt sein. Ich möchte da wieder weg und dafür gibt es Therapiekonzepte und da gibt es halt Medikamente, die dort als Ersatztherapie Einsatz finden und die Versorgung mit entsprechenden Medikamenten muss irgendjemand machen. Und das ist in der Apotheke die Substitutionstherapie und das gibt ganz, ganz unterschiedliche Konzepte. Es gibt halt Arztpraxen, die das alles in der Arztpraxis machen. Es gibt viele Patienten, die auch in viele Apotheken in Thüringen gehen. Gott sei Dank, muss man auch mal sagen, machen das ganz, ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die dann in der Apotheke die Vergabe von den entsprechenden Medikamenten machen. Ist halt was ganz anderes. Aber es auch an der Stelle, man kommt mit Leuten ins Gespräch, das ist nicht immer positiv, ne, das muss man auch mal sagen, weil es gibt halt auch immer mal so Versuche der Umgehung und so weiter, muss man halt klarkommen, aber auch da muss man halt mit Menschen arbeiten und versuchen, denen zu helfen und das macht eben Spaß, aber das muss eben auch in der Ambulanz stattfinden und Gott sei Dank machen da auch viele Apotheker mit.
Nochmal zurück zur Selbstständigkeit für die Kolleginnen und Kollegen, die da jetzt überlegen und sagen, Mensch, ich würde doch gern selbstständig werden wollen und will den Schritt gehen. Und die haben Angst vor den Risiken. An wen sollen sie sich wenden? Wo sollen sie Rat holen? Kannst du Tipps mitgeben? Klar muss wahrscheinlich jeder seinen eigenen Weg finden, seine eigene Philosophie. Aber gibt es so Tipps, die man mitgeben kann?
Ja, ich glaube, die gibt es schon. Also gerade wenn ich mal zurückdenke an meine Gründungsphase, wenn man jetzt mal von Institutionen spricht, muss man fairerweise sagen, okay, klar, es braucht natürlich für einen Schritt in die Selbstständigkeit braucht es eine Bank. Das würde jeder verstehen, das ist normal. Und da haben wir eine Standesbank, das ist die Deutsche Apotheker- und Ärztebank, die auch in meiner Gründungsphase und seitdem Partner ist und war und die halt auch entsprechende Konzepte haben, Beratung anbieten, wie man diesen Schritt in die Selbstständigkeit geht. Und einem helfen und dass man dort sicher ist und Vertrauen hat in die Tätigkeit. Das ist das eine. Dann braucht man natürlich einen Steuerberater, der einen auch berät. Was ist denn dann steuerlich? Das ist in einem Gewerbebetrieb halt was anderes, als wenn man einem Privatmann eine Steuererklärung schreibt. Und dort hatte ich von Anfang an die Treuhand Hannover. Die größte Steuerberatungsgesellschaft für Apotheker. Kann man ja mal Werbung machen. Und die haben sicherlich im Apothekenbereich das größte Know-how. Und auch da gibt es entsprechende Schulungen und Beratungen und Kurse und so weiter, die man buchen kann. So war das zum Beispiel bei mir. Ich bin 1995 zu einer Veranstaltung gewesen hier in Erfurt, die angeboten wurde für Neugründer. Und da waren es eben genau diese zwei Institutionen. Und das ist ein Punkt, das war bei mir nicht so. Aber gut, ich kam ja auch nicht aus Thüringen und deswegen kannte ich hier nicht so viele. Wenn man die Chance hat, mit einem Kollegen, einer Kollegin zu reden, die schon selbstständig sind und die einem mal sagen können, okay, macht der Standort Sinn, macht das Umfeld Sinn und so weiter, zu der man Vertrauen hat. Das ist sicherlich auch ganz, ganz wichtig und viel, viel wert, wenn man jemanden hat, also eine Vertrauensperson aus dem eigenen Berufsstand, mit der man dann mal reden kann, die einem halt auch sagen, naja, könnte funktionieren oder lass die Finger davon oder was auch immer. Neben den ganzen Zahlen, Daten, Fakten, die Bank und Steuerberater letztendlich bewerkstelligen müssen, einfach jemanden, der in derselben Branche arbeitet, der schon weiß, wie das läuft, wie es funktioniert und der einem dann auch mit Rat und Tat zur Seite stehen kann. Und so jemanden sollte man halt suchen. Und ich glaube, dann hat man ein gutes Konzept und man muss Selbstständigkeit wollen. Selbstständigkeit hat nicht nur Vorteile, das muss man sagen. Es hat Vorteile, es hat aber auch Nachteile. Und ja, selbst und ständig heißt selbstständig und freier Beruf, ja, aber frei ist man auch nicht, weil die Reglementierungen, die ein freier Beruf hat in Deutschland, sind groß. Und so ist frei nicht einfach gut dünken, sondern frei ist schon entlang sehr regulierter Regeln, muss man sagen.
Weil es um die Patientenversorgung geht und um die Gesundheit ein hohes Gut. Nun habe ich gelesen in den Thüringer Zeitungen, dass der Bundesgesundheitsminister alles leichter und besser machen will. Die Apothekenreform wird aktuell diskutiert. Wir nehmen auf 2024 im Sommer. Die Apothekerkammer, der Apothekerverband bewerten das völlig anders. Da wird nichts leichter und nichts besser, ganz im Gegenteil. Beide sagen, es droht hier das System zu kippen. Warum schaden die geplanten Maßnahmen des Bundesgesundheitsministers bzw. Ministeriums und helfen so überhaupt nicht in der aktuellen Situation?
Ja, ich glaube, wir haben in Deutschland ein System der öffentlichen Apotheke und der Versorgung der Menschen mit Arzneimitteln, weil was seit der Niederlassungsfreiheitsentscheidung, die ja in den 50er Jahren des vorherigen Jahrhunderts war, aufgebaut, was schon nicht perfekt ist, aber was zumindest nah dran ist. an Perfektion, weil es hat ganz viele Jahre gebraucht, dieses System so aufzubauen. Natürlich ist die Kombination aus freier Heilberuf und Gewerbebetrieb, hat so, habe ich schon gesagt, so die Schwierigkeiten der Zeit. Aber ich glaube, dass dieses System, dass es einen Freiberufler gibt, der die Verantwortung trägt für die Arzneimittelversorgung und damit auch ein Stück weit für die Gesundheit der Menschen zusammen mit Ärzten etc., dass das ein System ist, was durchaus tragfähig ist und was auch über viele, viele Jahrzehnte ja perfekt funktioniert hat. Wie gesagt, mit Höhen und Tiefen, aber die gibt es überall in dieser Gesellschaft. Das muss man einfach mal sagen. Denn da, wo Menschen arbeiten, machen Menschen auch Fehler und nicht immer ist alles perfekt, weil jeder hat einen bestimmten Anspruch und ob sich der dann immer erfüllen lässt, das muss aber nicht unbedingt Gesundheitswesen sein, da kann ich auch überall hingucken. Ja, wenn der Schlüsseldienst nicht kommt und ich brauche den gerade, ja, dann habe ich auch ein Problem. Also schwierig. So, also, aber ich denke schon, wir haben ein System, was gut funktioniert und was dem Patienten hilft und was die Versorgung sicherstellt. Auf einem hohen Niveau, auch mit einer entsprechenden Arzneimitteltherapie-Sicherheit. So. Was fordert Staat, der ja eigentlich den freien Beruf als seinen Verwalter dieser Pflichten ins Leben gerufen hat, vergessen hat über die letzten Jahrzehnte, muss man sagen, einfach diesem Beruf auch die entsprechende Wertschätzung entgegenzubringen für das, was er leistet. Und so wird halt gerne auf Zahlen geguckt und nicht auf die Arbeit, die geleistet wird. Wir wissen die Demografie, wir wissen die Altersdurchschnitt der Bevölkerung nimmt immer mehr zu, es werden immer mehr Patienten, es ist immer mehr Arbeit. So, wir haben immer mehr Arzneimittel und die Verantwortung steigt extrem. Aber auf der anderen Seite eine Steigerung an Wertschätzung in Form von irgendwelchen Regelungen, die man halt schafft, um diesen Berufsstand, das muss nicht immer nur Geld sein. Das ist natürlich auch Geld, weil ich habe ja gesagt, warme Wohnung, voller Kühlschrank. Muss nicht immer nur Geld sein, aber diese Wertschätzung, die fehlt halt. Dann hat man eben auch versäumt, über die letzten Jahre eine entsprechende Anzahl von Apothekern und Apothekerinnen auszubilden, beziehungsweise studieren zu lassen, also entsprechend viele Studienplätze zur Verfügung zu stellen. Wenn das gewesen wäre, dann hätten wir heute nicht einen Personalmangel und dann würde die Arbeitsagentur nicht, weiß wie sich, zum 7., 8. Mal in Folge Mangelberuf feststellen. Das wäre dann halt nicht so. Das ist im Übrigen eine absolute Blaupause zur ehemaligen DDR, da war das nämlich genauso. Da hat man das auch versäumt, aber aus finanziellen Gründen. Heutzutage müsste man das nicht, aber es ist eben versäumt worden. So, und jetzt haben wir eine Situation, wo die Apothekenzahl im freien Fall ist. Hier, wir sind in Thüringen, 580 vor 10 Jahren, heute noch 490. Kann jeder mal rechnen, wie viel Prozent das sind. Und es geht so nicht weiter. Das kann so nicht weitergehen. So, und jetzt versucht der Staat, seine Fehler aus den letzten Jahrzehnten im Grunde genommen zu beheben, indem er nicht etwa die Qualität beibehält und sagt, wir müssen da mal investieren. Nee, wir setzen die Qualität runter. Und wir brauchen natürlich die PDAs in unseren Apotheken, weil die sind wichtige Mitarbeiter. Aber es ist eben ein pharmazeutisch-technischer Assistent. Ich will das gar nicht schlecht reden. Ich habe selber 12. Das ist überhaupt gar keine Frage. Aber die sind wichtig und die sind notwendig. Und ohne die würde es nicht funktionieren. Aber der Ansatz kann nicht sein, zu sagen, nur weil wir jetzt keine Apotheker haben, machen wir jetzt Apotheke leid. Das kann nicht der Ansatz sein. Da muss man in eine andere Richtung denken. Nur man macht es sich halt einfach und sagt, okay, Apothekenzahlen sind im freien Fall, vor allen Dingen auf dem flachen Land. Wir brauchen jetzt Apotheken auf dem flachen Land. Also, und der Staatssekretär im BMG hat es ja gesagt, PDA-Ausbildung ist leichter zu skalieren als Apothekerausbildung. Klar, Studienplätze, Hochschule ist ein bisschen komplizierter als PDA-Schule, verstehe ich schon. Aber das kann nicht der Weg sein. Und die PDAs, ganz ehrlich, wollen das auch gar nicht. Die wollen in einem Team arbeiten, so ist auch die berufliche Ausrichtung. Wenn die da anfangen, wissen die, sie werden in einem Team arbeiten mit einer entsprechenden Leitung und das wird funktionieren. Jetzt fangen wir an und sagen, wir machen Apotheken zweiter und dritter Klasse und die haben dann entsprechend andere Leitungen und haben dann noch, was vollkommen witzig ist, sagen dann noch, wir haben eine telepharmazeutische Anbindung an die Hauptapotheke. Da muss man fairerweise mal sagen, das hat mit Telepharmazie nichts zu tun, gar nichts. Ich kann über elektronische Medien mit meinem Chef reden, hat mit Telepharmazie gar nichts zu tun. So, und weil Telepharmazie ist was ganz anderes. Telepharmazie ist pharmazeutische Inhalte an den Patienten vermitteln. Das ist Telepharmazie, aber man verunglimpft dort diesen Begriff, um schön zu reden. Und man macht halt Apotheken zweiter und dritter Klasse und damit kann die Qualität nicht auf demselben Niveau bleiben, weil es gibt halt Tätigkeiten, die sind an den Apothekerberuf geknüpft. Und die werden dann natürlich dort nicht stattfinden, wenn der Apotheker nicht da ist. Und damit ist die Versorgung dort in diesen Apotheken zweiter und dritter Klasse eine schlechtere. Und damit wird die Qualität schlechter und damit wird die Versorgung der Menschen schlechter. Und das kann doch nicht Ziel sein. Vor allen Dingen, das kann nicht Ziel sein einer Partei, die sich Arbeiterpartei oder Partei für die Bürger schimpft, nennt oder was auch immer. Das kann ja nicht Ziel sein. Aber es ist einfach. Es ist ganz einfach. So, und deswegen haben wir jetzt mit dem, was Herr Lauterbach halt vorlegt, ja, den größten Eingriff in die deutsche Apothekenstruktur der letzten 20 Jahre und schon aus apothekerlicher Sicht betrachtet und eben auch aus der Sicht der Versorgung für die Patienten, wir können es nicht zulassen. Das können wir so nicht zulassen. Und wenn das so kommt, dann wird die Qualität definitiv schlechter.
Denn die Apotheke zweiter Klasse wird sich dann eben auch neben eine Apotheke erster Klasse setzen und deren Existenz gefährden, das muss man dazu sagen.
Genau, das ist jetzt der andere Punkt. Na, jetzt, bis jetzt habe ich es pharmazeutisch betrachtet, Arzneimitteltherapie, Versorgung der Patienten. Das ist in die wirtschaftliche Komponente. Es wird immer gesagt, die Apotheken auf dem Land geht's schlecht und in der Stadt, denen geht's allen gut. Ja, wir haben in Erfurt, nur noch mal dazu, wir waren in Erfurt mal 54, wir sind jetzt noch 46. Kann man auch mal rechnen, wie viel Prozent das sind. Das heißt, auch in der großen Stadt gibt es Schließungen. Und die gibt es nicht nur in Erfurt, die gibt es auch in Weimar, die gibt es auch in Jena. Wenn man mal die drei Städte, die in Thüringen noch Wachstum haben, mal nehmen will, das ist in Sachsen übrigens genauso. Da ist es eben Dresden, Leipzig, Chemnitz. So, das ist überall genau dasselbe. Und da kommen wir jetzt zur wirtschaftlichen Komponente. Es ist mitnichten so, dass es den Apotheken auf dem Land schlecht geht und denen aber in der großen Stadt gut. Das stimmt nicht, weil eine Apotheke auf dem flachen Land kann wirtschaftlich deutlich besser dastehen als eine Apotheke in der Stadt, die mit ganz anderen Kosten zu kämpfen hat. Da muss man nur mal über Miete nachdenken und solche Dinge. So, und da komme ich jetzt zur wirtschaftlichen Komponente. Ja, und da komme ich jetzt mit einer Apotheke zweiter Klasse, setze mich neben einen Kollegen, eine Kollegin, die, ja, wo ich der Meinung bin, der geht's gut. Und dann fange ich an, im Grunde der Konkurrenz zu machen. Das wird für das gesamte System nur dafür sorgen, dass es insgesamt schlechter wird. Weil irgendwann hat die dann auch ein Problem. Geholfen ist damit niemandem. Ja. Gar niemandem.
Insbesondere dem Patienten nicht. Da kommen wir auch sofort nochmal nämlich auf das Modell Armin, was in so einer Apotheke dann nicht möglich wäre. Aber vielleicht nochmal, ich bin mir sicher, dass der Bundesgesundheitsminister Professor Lauterbach diese Podcast-Episode hören wird. Wenn du ihn direkt ansprechen könntest, was wären die Dinge, die du ihm sagen würdest?
Wenn ich Herrn Lauterbach direkt ansprechen könnte, dann würde ich ihm, glaube ich, sagen, dass er die heilberufliche Kompetenz der Apothekerinnen und Apotheker stärken soll. Und wenn man so manche Interviews von ihm hört, dann will er das ja eigentlich auch. Naja, wenn er sagt, wir sollen impfen. Wer impft denn? Der Apotheker wird impfen. Wird dann in der Apotheke zweiter Klasse geimpft? Nein, es wird nicht geimpft. Nun kann man zum Impfen stehen, wie man will. Das ist ja erstmal egal. Aber wenn jemand impfen will, dann ist es der Apotheker so. Also würde ich sagen, dann stärke doch bitte die heilberufliche Kompetenz des Apothekers. Prävention soll man machen. Wer wird denn das machen? Das werden Apotheker machen. Wenn da keine ist, wird da keine Prävention stattfinden. Also ist alles nicht zu Ende gedacht. Und deswegen Stärkung der heilberuflichen Kompetenz ist das eine. Struktur so lassen, wie sie jetzt ist. Und endlich mal Wertschätzung für diesen freien Beruf, den Vater Staat so gewollt hat. Und Wertschätzung meine ich eben auch in Verantwortung, weniger Bürokratie und ich sage es bewusst nicht als erstes, es geht auch um Geld. Es geht um eine Vergütungserhöhung, die eben im Grunde genommen über 10 Jahre nicht stattgefunden hat, wo die Kosten gestiegen sind ins Unermessliche, kennt jeder zu Hause weiß, Stromkosten, Gas, was auch immer. Und wir kriegen das nicht ausgeglichen und das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Wenn man das alles mal zusammenfügen würde, dann könnte man sicherlich, und es ist ja heutzutage ein großes Wort, Ambulantisierung, ja, die Apotheker und Apotheken standen schon immer bereit, die Versorgung sicherzustellen. Corona ist dort das beste Beispiel. In der Corona-Zeit waren wir gut genug, alles Mögliche zu machen, was Vaterstaat nicht hingekriegt hat und das ganz schnell in epischer Breite für alle, ne? Masken, Tests, Impfzertifikate, was auch alles. Und auf einmal ist das alles nicht mehr wahr. Und deswegen könnte man schon sehr viel bewegen, wenn man heilberufliche Kompetenz stärken und die Basis der Apotheke und damit natürlich die Vergütung aller, die da arbeiten, auch der PDAs, auch der PKAs und aller anderen technischen Kräfte verbessern. Und damit hätte man im Grunde genommen in diesem System, in diesem Bereich, in diesem System überhaupt kein Problem. Es gibt da kein Problem. Die Probleme wird es erst geben, wenn wir das machen, was er jetzt will. Die werden entstehen.
Nun ist der Professor Lauterbach regelhaft nicht dein Ansprechpartner. Er wird in der Regel von der ABDA, der Bundesvereinigung, betreut. Das ist nochmal, die Struktur ist nochmal eine separate Podcast-Episode. Du bist Gesprächspartner der Thüringer Gesundheitspolitik. Wir haben seit 10 Jahren, wir stehen jetzt so kurz vor einer Landtagswahl, ist Heike Werner als Gesundheitsministerin verantwortlich. Wie bewertet denn die Thüringer Politik oder insbesondere das Thüringer Ministerium solche Pläne? Was hast du da für ein Gefühl aus den Gesprächen? Wie ist da der Blick auch auf die öffentliche Apotheke und die Versorgung?
Nun haben wir in Thüringen eine rot-rot-grüne Koalition und das Gesundheitsministerium wird von der Partei Die Linke geführt. Und Heike Werner, die halt schon ganz lange, wie du gesagt hast, die Gesundheitsministerin ist, bewertet diese Pläne des Bundesgesundheitsministers, die ja auch stark in die Länderstruktur eingreifen, wo der Bundesgesundheitsminister sich aber gar nicht schert, was die Länder eigentlich wollen, sondern einfach nur macht und bewertet diese Pläne durchaus genauso wie wir, dass sie also die Struktur kaputt machen, die Versorgung verschlechtern, die Qualität verschlechtern und so weiter. Und das Ministerium hat auch eine Stellungnahme zu diesem Gesetzesvorhaben veröffentlicht und diese Stellungnahme, die sehr gut ist, zeigt genau diese Probleme auf. Und insofern kann man nur sagen, also dort haben wir auch in den vergangenen Jahren immer ein offenes Ohr gefunden, wenn es um unsere Fragen und unsere Probleme ging. Und wir haben immer versucht, zusammen eine Lösung zu finden. Die haben wir in der Regel auch gefunden über viele, viele Jahre. Und jetzt in diesem Stadium dieses Apothekenreformgesetzes ist das Gesundheitsministerium hier in Thüringen schon auf unserer Seite und wir sind da einig. Kann man nicht anders sagen.
Ich will nochmal Armin ansprechen, das Pilotprojekt zum Medikationsmanagement, das in Sachsen und Thüringen erfolgreich durchgeführt wurde. Kannst du den Hörern und Hörern erklären, was ist da passiert und vor allem, was waren dann letztendlich die Ergebnisse? Wichtig ist, es war ein Medikationsmanagement, wo Apothekerinnen, Apotheker, Ärztinnen und Ärzte zusammengearbeitet hat. Medikationsmanagement ist auch letztendlich an den Apotheker gebunden. Genau vor dem Hintergrund sehen wir eben diese geplante Strukturänderung sehr kritisch, weil dann diese Leistung eben auch nur an gewisse Apotheken gebunden ist. Was hat dort stattgefunden und was waren die Hintergründe?
Ja, also das Modell Armin war schon leider ein sehr solitäres in Deutschland. Und zwar neben anderen Dingen, und das ist das Zentralpharmazeutische, eben ein gemeinsames Medikationsmanagement und die Betonung liegt auf gemeinsam zwischen Ärzten und Apothekern, wo sich Ärzte und Apotheker zusammen um die Medikation der Patienten kümmern und wenn dem Arzt was auffällt, konnte er es dem Apotheker mitteilen, mal etwas platt gesprochen und wenn es dem Apotheker was auffällt, dann konnte er das dem Arzt mitteilen und am Ende kam ein gemeinsamer, abgestimmter Medikationsplan bei raus. Und der hat letztendlich dann inhaltlich die beste Arzneimittelversorgung für den Patienten wiedergespiegelt. In Richtung Sicherheit, in Richtung Wechselwirkung, Interaktion und so weiter, weil es eben gemeinsam entstanden ist. So ein Modell gab es halt nur in Sachsen und Thüringen. Und das ist das, was man heutzutage eigentlich Medikationsmanagement nennt. Und die Ergebnisse über die vielen Jahre, die wir das betrieben haben, es war halt leider Gottes nach SGB V nur eben ein Modellvorhaben und das hat halt irgendwann ein Ende. Und die Politik ist jetzt gefordert, das in die Regelversorgung zu überführen. Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages hat sich sehr positiv dazu geäußert. Gut, gemacht haben sie nicht, muss man fairerweise auch mal sagen. Oder wollen immer noch machen. Ich bin gespannt. Herr Lauterbach hat, glaube ich, Armin noch nie in den Mund genommen. Habe ich noch nie gehört. Und ja, zu dem Ergebnis, es gab im Grunde genommen eine zentrale Zahl in den Veröffentlichungen und das war die Senkung der Morbidität, also der Sterblichkeitsrate um 16%. 16%, nochmal. Und das gab es in den vergangenen Jahren in keinem anderen Modellversuch in dieser Größe. Und das glaube ich, wenn man es pro Patient denkt und wir sehen uns ja immer so ein bisschen als Verbraucherschützer oder Schützer der Patienten, was in Richtung Sicherheit, Arzneimitteltherapiesicherheit geht. Ich glaube, das war eine Errungenschaft oder ist eine Errungenschaft, die kann man nicht einfach wegwischen. Das muss man einfach mal erkennen. Für 16% der betreuten Patientinnen und Patienten war die Morbidität halt nicht gegeben. Die Sterblichkeit war halt nicht gegeben. Und das müsste eigentlich schon reichen, theoretisch. Also für meine Begriffe muss das reichen. Aber wie man sieht, es reicht eben scheinbar doch nicht. Man ist ja noch am Überlegen, hoffe ich zumindest.
Aber was fehlt denn? Also bei so einem Ergebnis, also da müssten doch eigentlich in dem Gesundheitswesen alle jubeln und müssten sagen, wir haben etwas gefunden, was uns hilft, was auf dem richtigen Weg. Was fehlt denn? Ganz offensichtlich geht ja die aktuelle Politik in eine völlig andere Richtung, sagt, wir nehmen sogar Professionalität wieder raus aus der Versorgung. Was fehlt, dass Armin bundesweit ausgerollt werden kann, wie auch immer es dann heißt?
Ja, wie auch immer es heißt, das ist ja vollkommen egal. Ja, was fehlt? Was fehlt ist die politische Bereitschaft, dieses Modellvorhaben in die Regelversorgung des SGB-5 zu überführen und zu sagen, jeder Patient in Deutschland, der diesen Kriterien entspricht, das waren also 5 Medikamente, die man regelhaft gleichzeitig einnimmt, ne, zum Beispiel als ein Kriterium der Wahrheit, jedem Patienten, der diese Kriterien erfüllt, dem steht das zu. Und da muss man natürlich auch Geld in die Hand nehmen, das ist schon klar, weil da braucht es natürlich Bereitschaft auf beiden Seiten, die ist ja da und ich glaube schon, dass man es deutschlandweit auch ohne Probleme ausrollen könnte. Und die Ärzte und die Apotheker, und es gibt ja genügend Pressemitteilungen, auch der KBV und der einzelnen KVen und so weiter, das ist nicht das Thema, man muss ihm Geld in die Hand nehmen. Man muss Geld in die Hand nehmen und sagen, okay, wir wollen euch bezahlen. Und das hat die AOK Plus, mit der wir Armin ja gemacht haben, ja getan. Also es ist ja vergütet worden. Man muss Geld in die Hand nehmen und muss sagen, so, und dafür brauchen wir natürlich auch ein bisschen technische Infrastruktur, die wir aber hätten, weil wir haben heute eine Telematik-Infrastruktur, wir machen E-Rezept und wir haben KIM, also im Grunde haben wir ja alles. So, aber man müsste Geld in die Hand nehmen und sagen, okay, das ist uns wichtig und das wollen wir auch vergüten. Aber mit Geld in die Hand nehmen ist es gerade nicht so im Gesundheitswesen. Das muss man einfach mal sagen.
Wir können diese Episode, auch wenn wir schon gehörige Zeit miteinander sprechen, nicht abschließen, ohne auf deine Funktion als Präsident zu kommen. Wir könnten viel über Sterilherstellung reden, was du mit großer Leidenschaft, großer Kompetenz machst, aber bei 19 Jahren Präsident Landesapothekerkammer Thüringen, da müssen wir darüber nochmal reden. Du hast gesagt, die öffentliche Apotheke stand von Anfang an fest, du wolltest dorthin, hast dein Ziel erreicht. Nun bist du seit 19 Jahren Präsident, könnte man sagen, zielorientiert bist du direkt in dieses Präsidentenamt, du wolltest das unbedingt und jetzt übst du das schon so lange aus. Erstens, wie kam es dazu und warum, also was begeistert dich daran, dass du das schon so lange machst, denn es ist ja nun nicht regelhaft ein Job voller Freude.
Nein, es ist nicht immer regelhaft ein Job voller Freude, das stimmt wirklich. Aber, also wie bin ich dazu gekommen? Ich war schon relativ zeitig, nachdem ich mich selbstständig gemacht habe, das war ja, wie gesagt, 1995, und war ich Referent in Fortbildung für die Landesapothekerkammer. Na, wir suchen ja, das weißt du ja ganz genau, wir suchen ja immer Nachwuchs für Fortbildung als Referent, für begleitenden Unterricht, für ganz viele Dinge. Und irgendwie hat mich der damalige Geschäftsführer Jakob, den ich sehr schätze, angesprochen, ob ich nicht auch Referent so sein wollte. Ich habe gesagt, klar, kann man machen, weil was nebenbei, man wird ja fachlich auch nicht dümmer. Und habe ich gemacht. So, dann war ich Referent. Dann war ich Referent für die Landesapothekerkammer. Und irgendwann gab es dann mal die Frage, es war so Ende der 90er Jahre, naja, können Sie sich denn vorstellen, im Vorstand mitzuarbeiten? Das war dann der Schritt, zu sagen, gut, okay, ich gehe in den Vorstand der Landesapothekerkammer. Und als unser Ehrenpräsident Dr. Egon Mannenstetter dann gesagt hat, er hört auf, dann hat er mit verschiedenen Kolleginnen und Kollegen damals gesprochen, unter anderem mit mir, ob ich mir vorstellen könnte, eben auch Präsident der Landesapothekerkammer zu sein. Und ganz ehrlich, das hat mich schon gereizt. Und ganz ehrlich, das reizt mich immer noch, auch wenn es nicht immer Vergnügen ist, es reizt mich immer noch, weil ich fest daran glaube, wenn man was verändern will, muss man was dafür tun. Und es gibt, leider Gottes, das ist nicht positiv jetzt, aber es gibt in dieser Gesellschaft, in diesem Land viel, viel zu viele, die halt einfach nur vom Stamme nimm sind, ohne selber was zu tun. Und das funktioniert halt nicht. Und das erleben wir halt gerade auch im Rahmen. Man muss ja nur mal auf Politik gucken und kann nur Farben schauen und alles Mögliche. Und für mich war klar, wenn man was bewegen will, dann muss man auch was dafür tun. Und das bedeutet natürlich Engagement. Und natürlich ist Präsident einer Landesapothekerkammer zu sein. Ich habe mich auch intensiv damit auseinandergesetzt. Zu der Zeit ist natürlich schon eine große Sache. Aber gedacht, okay, das wäre dann halt die Chance, bestimmte Dinge halt nach vorne zu bringen. Das hat über die vielen Jahre betrachtet ganz toll funktioniert. Auch mit den Kolleginnen und Kollegen im Vorstand, in der Geschäftsstelle hier, mit denen ich über die vielen Jahre zusammenarbeiten durfte und konnte. Und ja, man muss am Ende des Tages sagen, viele, viele Projekte, die wir über die vielen Jahre angestoßen haben, sind Erfolgsprojekte geworden. Nicht alles, was wir wollten, hat funktioniert. Das muss man fairerweise auch sagen, aber das gehört zum Leben dazu. Weil was man nicht versucht hat, kann man nicht wissen, ob es funktioniert hätte. Das ist einfach mal so. Und es wäre auch schlimm, wenn immer alles funktionieren würde. Man lernt ja daraus. Und so war halt immer eigentlich das Ziel, also mein Ziel, auch Ziel des Vorstandes und der Kammerversammlung, der Geschäftsstelle in diesem Zusammenarbeiten, dass wir sagen, okay, wir wollen den Apothekerberuf stärken, wir müssen die Struktur stärken und das ist natürlich die eine Seite der Medaille. Deswegen sind wir zurzeit ja auch gerade mit Blick auf Herrn Lauterbach eben wirklich so enttäuscht. Das andere ist natürlich, wir haben viele Dinge für den Berufsstand bewegt, ja, wir haben ein Qualitätsmanagementsystem eingeführt und so weiter, also Fortbildung auf hohem Niveau, zertifizierte Fortbildung, all das. Und was natürlich immer ein ganz großes Ziel war, ich habe das ja vorhin angesprochen, dass wir natürlich chronisch unter Nachwuchsmangel leiden und so ist ein ganz zentraler Punkt in diesen vielen Jahren auch den Nachwuchs beziehungsweise unsere Friedrich-Schiller-Universität im Grunde genommen dazu zu bewegen und auch die Politik zu bewegen im Wissenschaftsministerium, dass wir dort nachlegen müssen, ein neues Institut brauchen, eigentlich auch mehr Studienplätze brauchen. Das war immer unser Ziel. Nun werden wir ein neues Institut bekommen. Das sind sagen wir mal 75%, was wir da geschafft haben. Und da sind wir auch sehr froh. Und ich habe das auch der SPD hier im Land gesagt und ich will das auch an der Stelle nochmal nutzen zu sagen, es ist nicht die SPD hier im Land, es ist definitiv eben die SPD im Bund und mit ganz fokussiert auf eine Person im BMG, nämlich den Minister. Und wir haben mit der SPD hier im Land gut zusammengearbeitet. Wir werden ein entsprechendes Institut bekommen. Wir werden wahrscheinlich nicht mehr Studienplätze bekommen, weil es uns immer auch ein bisschen ärgert, weil wir die gut brauchen könnten. Aber wir haben auch in diesem Punkt eigentlich Erfolg zu verzeichnen und wir hoffen ja, dass dieses Jahr noch angefangen wird zu bauen und wenn es dann fertig ist, das werden wir hoffentlich noch erleben. Und wenn die ersten Studenten dann da sind, dann freue ich mich und ja, das war so das Ziel und das ist so das, was auch mich nach wie vor antreibt, wo ich sage, ja, das reizt mich nach wie vor, dass man halt was bewegen muss. Man muss halt mit Leuten reden, man kommt mit Leuten ins Gespräch. Man muss die Argumente der anderen hören und gegebenenfalls halt zustimmen oder auch dagegen sein. Das ist nicht immer einfach und man macht sich auch nicht immer Freunde. Das ist auch so. Und trotzdem muss man das große Ganze im Auge haben. Und es geht immer nur darum, dass wir unseren Berufsstand und wir sind ein freier Heilberuf und Apothekerinnen und Apotheker ist wichtig für diese Gesellschaft. Und das müssen wir hochhalten. Und das ist nicht immer einfach, aber ja, macht Spaß.
Kann man sagen, dass die Tatsache, dass sich Politik eine Apotheke ohne Apothekerin bzw. Apotheker vorstellen kann, eine der größten Enttäuschungen in deiner Amtszeit als Präsident ist?
Doch, das kann man schon so sagen. Also ich habe ja in vielen Jahren ganz viele Reden von Politikern zu allen möglichen Veranstaltungen gehört. Und dort ist eigentlich immer gesagt worden, Apotheker, freier Heilberuf, Salbenversorgung, Monopol, wobei Monopol, Fragezeichen, ne? Versandhandel eingeführt, wollten wir nicht. Fremd- und Mehrbesitzverbot, solche Sachen wurden immer hochgehalten. Immer. Und da kann man auch mit dem Versandhandel, wie gesagt, mal außen vor, aber zum Rest war immer positiv. Mit einem Mal kommt die Politik aus einer Ecke und sagt, ja, wir wollen Versorgung. Und wie die funktioniert, ist uns eigentlich egal. Und wenn wir jetzt uns aus diesem System, was wir jetzt haben, verabschieden, das andere System einsteigen, dann werden wir irgendwann Fremd- und Mehrbesitz auch nicht halten können. Oder Fremd- und Mehrbesitzverbot nicht halten können. Weil dann wird es irgendwann Ketten geben und dann wird es irgendwann Fremdbesitz geben. Und wenn das Ziel ist, dann ist das die größte Enttäuschung. Sagt Herr Lauterbacher angeblich, er will das nicht. Er hat nur noch nicht erklärt, wie er es hinkriegen will, dass das nicht passiert.
Passiert ja automatisch.
Passiert automatisch, wird es Gerichte geben, die das dann so entscheiden, genau. Und schon ist weg. Und das kann man schon sagen, ist schon enttäuschend.
Wir müssen trotzdem irgendwie einen positiven Abschluss finden. Der Podcast heißt Dein Rezept fürs Leben. Wenn du den Hörerinnen und Hörern was mitgeben würdest, was ist dein Rezept fürs Leben?
Das ist eine schwierige Frage. Ja, was ist mein Rezept fürs Leben? Also wenn ich es mal für meinen Beruf und meine Tätigkeit betrachte, dann ist das, glaube ich, schon die, ich habe vorhin von Apothekerinnen und Apothekern gesprochen, die Verbraucherschützer sind. Und letztendlich ist es, glaube ich, schon das, dass wir Dienstleister sind, ja, für die Patienten, Menschen, Damen und Herren, müssen ja nicht immer Patienten sein, ne? Also nicht alles Patienten, die zu uns in die Apotheke kommen. Aber wir sind im Grunde ein Dienstleister für die Gesundheit am oder mit den Menschen in dieser Gesellschaft. Und das ist, glaube ich, schon ein Lebensplan, der sehr positiv ist und dem man sich unterwerfen kann. Und man macht das jetzt 30 Jahre. Insofern ist das auch durchaus immer wieder Antrieb, das zu machen, weil man halt auch sehr positive, viele positive Feedbacks von den Leuten bekommt, ja? Weil wenn man sich Statistiken anguckt, die Menschen zu ihrer Apotheke vor Ort würden immer sagen, die muss es geben, die brauche ich. Geht nicht, dass der nicht da ist. Ne? Komischerweise über verschiedene Ebenen nach oben betrachtet wird es dann auf einmal anders. Warum, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil die ganz oben gar nicht mehr selber in die Apotheke gehen. Das könnte vielleicht helfen. Das ist das eine und wie gesagt, eben gerade auch der Kontakt zu den Menschen, der hilft einem auch, eine eigene Meinung zu entwickeln. Und das ist natürlich auch im privaten Umfeld dann sehr hilfreich. Und deswegen würde ich das immer wieder so machen und kann auch einen jedem nur empfehlen. Also wir werden natürlich alles versuchen, die Struktur so zu halten, wie sie ist. Aber Fakt ist eins, am Ende des Tages und da wird Herr Lauterbach schon lange nicht mehr da sein, wird es trotzdem Apothekerinnen und Apotheker geben müssen und es wird weiterhin ein Beruf sein, der sich jederzeit lohnt, ihn anzufangen, ihn durchzuführen, ihn zu studieren. Mit allen Höhen und Tiefen muss man kämpfen. Das ist bei den Bauern genauso und bei Handwerkern und so weiter. Wir sind halt Dienstleister am Menschen, freier Heilberuf und das ist unser Job. Und ich glaube, mit Blick in die Zukunft müssen die Probleme der Zeit lösen. Ja, das ist richtig, aber es lohnt sich trotzdem, das weiterzumachen.
Also ein zuversichtlicher Abschluss. Wir glauben, dass wir das hinbekommen, dass die Sachargumente überwiegen. Eine Apotheke braucht eine Apothekerin bzw. ein Apotheker. Es geht darum, die Qualität der Patientenversorgung zu erhalten. Ronald, vielen Dank. Ich war ein wenig erschrocken, dass es tatsächlich 19 Jahre schon sind, weil sie so schnell im Flug vergangen sind.
Ja, ja.
Das ist viele Punkte, viele Projekte, viel Ärger, aber auch viel positive Momente. Du hast den Tag der Pharmazie angesprochen, den wir zusammen gestaltet haben. Ganz herzlichen Dank für dein Engagement für den Berufsstand. Und es würde mich freuen, wenn wir uns in diesem kleinen Podcast-Studio wieder treffen können.
Da bin ich relativ sicher, dass wir das tun werden.
Herzlichen Dank.
Gerne, hat mir sehr gefallen. Danke.